Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Ja, ich habe es eben gesagt, es erscheinen natürlich neue Platten und Künstlerinnen und Künstler versuchen ja auch noch Reklame dafür zu machen, sind unterwegs, treffen Journalisten auf allen möglichen Wegen, manchmal auch noch ja von Mensch zu Mensch. So auch Albrecht Schrader, der uns besucht hat, der hat ja einen interessanten Eintrag in Wikipedia. Das steht, er absolvierte ein Studium der historischen Musikwissenschaft, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und klassische Literaturwissenschaft an der Universität zu Köln. Er ist dann sicherheitshalber aber doch Musiker geworden, und zwar ein ziemlich toller Musiker. Der hat, beziehungsweise wird Ende des Monats ein Soloalbum veröffentlichen, ein weiteres. Manche kennen ihn ja im Wesentlichen als Leiter des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld, aber hier ist er so ziemlich allein unterwegs auf diese eine Stelle, so heißt das Album. Und da hören wir mal rein und danach gibt es dann die Tonart Live-Session mit Albrecht Schrader. Hier ist ein Ausschnitt aus dem Stück Auf dem Golfplatz.
Auf dem Golfplatz, grüner Rasen, weißer Ball. Auf dem Golfplatz, kleine Fahne.
Albrecht Schrader mit Auf dem Golfplatz aus der Platte Diese eine Stelle, die Ende des Monats erscheinen wird. Er ist aber jetzt schon hier erschienen bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Diese eine Stelle, ich habe gelesen, das sei eine Coming-of-Age-Platte. Ich kenne Coming-of-Age-Filme, Platten sind mir jetzt nicht so geläufig, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Sie sind Jahrgang 1983, stand denn das jetzt einfach mal an, das Coming-of-Age zu verarbeiten?
Ja, das hätte man natürlich auch schon wesentlich früher machen können. Es ist so, dass das so ein bisschen dem Zufall geschuldet ist, dass ich in den letzten Jahren einfach aus Interesse viele Coming-of-Age-Filme geguckt habe und das Thema irgendwie mochte, wie das so verhandelt wird, dieser wichtige Übergang so aus der Pubertät ins sogenannte Erwachsenendasein, wo man natürlich innerlich eigentlich noch überhaupt nicht bereit ist fürs Erwachsenendasein. Und das war dann aber eher so eine inhaltliche Stütze, um das zu unterbauen, was mir klar wurde, dass ich nämlich irgendwie über meine ganze Jugend und Herkunft ein bisschen schreiben musste. Das war sehr schnell klar, dass das alternativlos ist. Und um dieses Biografische nicht allzu sehr einzuengen, habe ich dann so ein bisschen mich an so Coming-of-Age-Abläufen und Narrativen ein bisschen orientiert, aber auch erst sehr spät. Das war sowas, was irgendwann nach dem siebten oder achten Song mir dachte, ah, das könnte passen.
Mhm. Also es sind Filme. Ich wollte fragen, ob es vielleicht sogar eine Platte gibt, die da als Vorbild hätte dienen können.
Nee, das eigentlich nicht. Also ich weiß auch nicht, ob es, also das gibt sicherlich mal den Aspekt bei so Alben, aber wäre mir jetzt tatsächlich so aus dem Stegreif auch keine bekannt, die jetzt nur dezidierte Coming-of-Age-Platte ist.
Bei mir fiel nur Tokotronic, die Unendlichkeit auf,
ja,
die es auch so narrativ ist. Ja. Aber kommen wir noch zu den Filmen. Was war denn der Film, der Sie da vielleicht am meisten beeindruckt hat?
Auch das könnte ich jetzt gar nicht so genau sagen, muss ich gestehen. Ich habe tatsächlich viel zu spät zum ersten Mal Breakfast Club geguckt und war dann sehr, ja, fand das schon sehr gut. Also diese Typologie der Jugendlichen. Das fand ich dann irgendwie schon sehr, sehr gut. Aber dann habe ich so viele geguckt, dass das irgendwie zu so einem Wust. Ich glaube, Say Anything mochte ich sehr gern mit Nicolas Cage.
Es ist aber auch so, dass dieses Genre ja auch sehr viele Klischees bereithält. Also, dass man irgendwann sagt, okay, ja, jetzt weiß ich schon, was kommt und diese Problematik habe ich auch schon fünfmal gesehen. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass man da auch in Klischees tappt?
Ja, die Klischeefalle lauert ja sowieso immer überall so. Aber ich finde, ich meine, Coming of Age kann ja auch so oder so auslaufen. Bestenfalls hat es ja so, das ist, kann so das erste Mal sein, dass man als junger Mensch sagt, so, mir reicht's, ich hau ab. Und das war bei mir so. Und deswegen finde ich, trotz des Klischees ist das immer ein starker Moment potenziell. Und man muss nicht sagen, mir reizt sich auch. Man kann auch sagen, ich finde es super, ich bleibe hier, ist alles in Ordnung. Für mich war das
eine gute Geschichte. Ne?
Ja, ist halt nicht so eine tolle Geschichte. Ja, ich bleibe jetzt hier und steige in die Firma meines Vaters ein oder was auch immer. Oder werde hier einfach glücklich und heirate und kriege 3 Kinder. Vielleicht kann man darüber auch einen tollen Stoff machen. War jetzt für mich nicht so spannend.
Ich glaube, man muss sich da auch ganz schön nackig machen, damit da irgendwie ein bisschen tatsächlich auch im übertragenen Sinne Fleisch drankommt an die Geschichten. Mhm. War das schwer?
Also was für mich die größte Herausforderung war diesen Authentizitätszwang zu umgehen. Weil ich finde, dieses ganze Authentizitätsding im Pop kann auch wahnsinnig öde sein. So, wenn es in so eine Sackgasse läuft, so wow, da erzählt jemand jetzt die Wahrheit. Ich meine, who cares? Also ich finde das auch nicht unbedingt die zwingend wichtige Kategorie fürs Ergebnis, dass es unbedingt wahr sein muss. Es war aber beim Schreiben einfach so, dass ich gemerkt habe, ich habe keine Lust mehr auf Hakenschlagen, auf Metaphorisches, auf Ironisches, auf irgendwie Verspultes. Es zieht mich dahin, den direkten Weg zu gehen, zumindest fast immer. Und dann war das eher so eine technische Sache, dass ich mir einfach geschworen habe, immer wenn ich den Impuls bekomme, irgendwo abzubiegen, dann mache ich es nicht, sondern dann singe ich das direkte Ding. So, und das war eigentlich eher eine technische Geschichte. Mhm. Und so sind aber immer noch Sachen entstanden, die für mich jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig wahrheitsgemäß sind. Das finde ich auch langweilig.
Ja, wobei wir haben ja gerade so ein bisschen aus dem Stück gehört, auf dem Golfplatz. Mhm. Es fängt ja so, ich sag mal, relativ harmlos an und dann plötzlich kommt so ein Break und es gibt eine Hymne irgendwie. Mhm. Also ein nicht enden wollender Refrain mehr oder weniger. Mhm. Das ist wahnsinnig intensiv. Mhm. Man spürt den Schweiß tatsächlich, wie er den Rücken hinunter in die Unterhose rinnt an diesem heißen Tag auf dem Golfplatz. Mhm. Das mag jetzt nicht authentisch sein, aber das ist ein ganz starkes emotionales Ding, was da erzählt wird.
Ja.
Das meinte ich vielleicht auch ein bisschen eben mit diesem sich nackig machen. Das ist schon ja, Wagnis.
Das stimmt. Also ja, in der Hinsicht schon. Also das sind kondensierte Jugenderfahrungen in dem Song. Also diese typische Abende bei den allerersten zarten Ausgehversuchen, wo man also auf einmal mit irgendwie ja den ersten zarten erotischen Projektionen zu tun hat und auch irgendwie so versucht, sich selbst in der Welt so ein bisschen einzuordnen. Und dann ist man da in diesem merkwürdigen Hamburger Westen und denkt sich so, hey, das ist doch irgendwie alles komisch. Und ich war ein sehr sehnsüchtiger Teenager, so, und habe gleich dieses ganze Romantische irgendwo sich hin flüchten, habe ich sofort super gefunden. Also auch inklusive der Melancholie. So, und also um eine emotionale Authentizität ging es mir sehr. Das stimmt. Aber dafür muss man nicht alle Details wahnsinnig authentisch erzählen. Mhm. Vielleicht sowas.
Sie kommen aus Hamburg und waren lange in Köln. Und Sie sind wieder zurück in Hamburg. Was bedeutet die Stadt für Sie?
Ja, da habe ich viel drüber nachgedacht. Also ich bin direkt nach dem Zivildienst abgehauen und auf keinen Fall in Hamburg bleiben, weil für mich damals Hamburg vor allem bedeutete diese Elbvororte, da war ich halt aufgewachsen. Dann habe ich langsam verstanden, dass es da noch ein anderes Hamburg gibt, das Hamburg vom Golden Pudel Club, von Studio Braun, was ja der komplette Gegenentwurf ist zu diesem hanseatischen. Und das finde ich was an Hamburg, auch wenn das alles vielleicht nicht mehr ganz so ist wie damals, immer noch faszinierend ist. Dieser Gegensatz zwischen dem ganz alteingesessenen Bürgertum, das alte Geld, dem Understatement und dann diesem, ja, dieser traditionellen linken Subkultur. Und diese Kultur hat mich dann über meine Jahre, wo ich nicht in Hamburg gelebt habe, sehr, sehr begeistert. Und das war so für mich so eine Sehnsuchtsprojektion. Ich habe das alles sehr aufgesungen. Und das bedeutet Hamburg für mich immer noch. Und es ist irgendwie so, ich will noch was von der Stadt und sie will was von mir. Was genau, weiß ich nicht. Aber ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass ich damit 20 Jahre oder 30 Jahre ganz in Ruhe mich daran abarbeite.
Ja. HSV oder St. Pauli?
Mir völlig egal. Keinerlei. Es ist wirklich, es interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht.
Da sind Sie übrigens nicht alleine. Das habe ich schon häufiger erlebt.
Ja?
Ja, Jungs, so, das ist bestimmt so ein St. Pauli-Typ. Das ist mir egal. So. Ach, nee. Es gibt aber auch Lieder über Köln auf der Platte.
Ja.
Eigelstein ist ja dann auch gleich mal so ein ganz dickes Ding von der Idee her, vom Begriff her. Das ist ja historisch wahnsinnig aufgeladen. Mhm. Also Köln musste aber dann auch noch ein bisschen abgearbeitet werden, offenbar.
Ja, das spielt dann, also das Album spielt dann über weite Strecken in Köln, wo eigentlich so auch teilweise es um die Verhandlung dieser Herkunft geht. Und der Eigelstein, ich habe in dem Viertel gelebt jetzt die letzten 5 Jahre, bevor ich weggezogen bin, und begann ich so zu merken, ach, ich mag das irgendwie, aber irgendwie ist es so, bleibt immer bei so einer 60-70% für mich. Und dann stand ich da oft rum und bin da eben lang vorbeigegangen und dann habe ich dem einen Song gewidmet. Einfach so, weil da auch so tolle Straßennamen sind in der Gegend. Irgendwie unter Kahlenhausen, unter Kranenbäumen, Stavenhof und so. Das mochte ich irgendwie alles vom Klang sehr und dann habe ich das da drin verarbeitet.
Albrecht Schrader, diese eine Stelle kommt demnächst, das Album. Und daraus kriegen wir jetzt einen Song gehört. Was denkst du über mich? Was ist das für ein Lied?
Das ist ein Stück über, ich sage jetzt mal bewusst lakonisch, ganz normale Sozialparanoia. So, man ist in einer Situation unter vielen Menschen, in einem beliebigen subkulturellen oder kulturellen Ort und hat große neurotische Impulse aus allen Richtungen, die Synapsen drehen durch und man denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier bloß? Die finden mich doch alle doof.
Das hören wir uns jetzt an. Dankeschön.
Mein Privileg steht mir im Weg. Ich kann nicht klagen, doch muss es sagen, wohin ich gehe, folgt das Klischee mit gutem Recht, denn es ist echt oder zumindest kann ich verstehen, wie du mich findest, wenn wir uns sehen. Du lauerst skeptisch, ich tu es auch. Wir reden hektisch und passen auf. Was denkst du über mich? Was denkst du über mich? Was denkst du über mich? Mein roter Faden ist aufgeladen mit Angst und Scham, mit Wut und Gram, aber auch Liebe, das Positive. Ich seh dich an und denke dann, wo du auch landest, bist du nicht frei, als du mich fandest. Blieb es dabei, mir geht es ähnlich an jedem Tag. Ist es dämlich, wenn ich dich frag, was denkst du über mich? Was denkst du über mich? Was willst du von mir wissen? Ich sage es dir gern. Auch wenn wir es nicht müssen, wollen wir uns kennenlernen. Ich beäuge deine Schuhe, du guckst mir auf mein Haar. Du bringst mich aus der Ruhe, ich trete dir zu nah. Ich mache blöde Witze, sie kommen nicht bei dir an. Du merkst nicht, wie ich schwitze, wir bleiben weiter dran. Und fragen uns, was denkst du über mich? Und woran hängst du so sehr wie ich? Ich hänge auch an Dingen, die es zu kaufen gibt. Ich hänge an den Menschen, ich hänge an der Musik.